und jetzt innerlich vielleicht sogar schon eine innere Sättigung entstanden ist. Wow, es hat sich schon jetzt gelohnt, heute Morgen aufgestanden zu sein, um hier zu sein. Aber wir müssen uns immer wieder erinnern.
Dann nehme ich das normale Mikro. Soll ich mich wiederholen? Okay. Nochmal laut. Ich habe leise gesagt, ohne Mikro, dass für viele diese Lobpreiszeit jetzt etwas so Großartiges war, dass es sich allein schon dafür gelohnt hat, heute Morgen aufzustehen und hier zu sein. Wenn man so in der Gegenwart Gottes ankommt, und das tut ja jedem auch gut, der es sucht. Aber ich habe daran erinnert, es geht doch im Wesentlichen darum, dass diese Lobpreiszeit für ihn ist, für unseren Herrn, dass er sich in unserer Mitte, ich sag's bewusst so, wohlfühlt. Und es wird dafür unser Herz hingeben und öffnen. Manche spricht besonders die Lobpreiszeit an. Andere sagen, also ohne Predigt will ich auch nicht nach Hause gehen. Ich brauche das Wort Gottes. Und deshalb stehe ich heute Morgen hier nach der Lobpreiszeit, um euch etwas weiterzugeben vom Wort Gottes. Für alle, die in den letzten Wochen nicht da sein konnten, als Gäste vielleicht da sind, wir befinden uns in einer Predigtreihe über den Propheten Elia und haben dazu immer wieder Texte aus dem ersten Buch Könige. Und die Vanessa hat schon in ihrer Einleitung heute Morgen angedeutet, in welche Richtung die Predigt heute geht. Die Überschrift lautet nämlich: Der Regen fällt. Es lohnt sich, Gott wirklich zu vertrauen. Elia hat Gott vertraut. Das haben wir eindrücklich das letzte Mal gehört, oder? Elia gegen 850 heidnische Priester. Ein Hammer. Heute geht's weiter. Wir müssen über Regen sprechen, auch wenn es nicht unbedingt unser Lieblingsthema ist in diesen Tagen. Aber in Israel gab es nicht zu viel, sondern zu wenig von diesem Regen. Die Dürre dauerte schon über 3 Jahre und das Land dürstete. Elia sollte sich wieder zu Wort melden, wenn Gott Regen schenkt. Jetzt ist es endlich soweit. Das Land war eine Wüste geworden. 3 Jahre lang kein Regen. Die letzten Reserven waren verbraucht, die Quellen versiegt. Das Land war wüstes Land. Durst, Hunger, Armut, Krankheiten. Über dem Land lag eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Der Boden war aufgebrochen, trockene Erdschollen, von der Sonne ausgebleicht. Alles schaute immer wieder verzweifelt zum Himmel. Und die Frage kam immer wieder: Wann kommt endlich der Regen? Es war mehr als nur eine Naturkatastrophe. Das dürre Land steht für ein Volk, das Gott vergessen hat. Ein Volk, dem oberflächlicher Götzendienst mehr bedeutete als eine echte Beziehung zu dem lebendigen und einzigen Gott. Wir wissen, warum es nicht geregnet hat. Es war Gericht Gottes. Und ihr Lieben, bis heute herrscht in unserem Land, in Deutschland, geistliche Dürre. Und wir sehnen uns danach, dass es regnet. Das schöne Lobpreislied: O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. Fang bei uns an. 3 Jahre hat es in Israel nicht geregnet. Der Himmel ist Ehren, Gott scheint sich abgewandt zu haben, aber dann geschieht es wieder. Wir lesen in 1. Könige 18, Vers 1: Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Doch vorher fällt Feuer vom Himmel. Bevor der Herr Regen schenkt, autorisiert er seinen Propheten vor dem ganzen Volk. Aber dann ist es soweit. Elia spricht wieder mit dem König schnörkellos, einfach so, in göttlicher Autorität und Vollmacht. Wir lesen in Kapitel 18, Vers 41. Dann sagte Elia zu Ahab: Geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen. Ich höre es schon rauschen. Wenn man das liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass sich der Himmel bereits mit dunklen Wolken bezogen hat und es jeden Augenblick anfängt zu regnen. Wir kennen das ja, also wenn so ganz dunkle Wolken schon, da ist man schon bereit. Aber das hat ja nicht gestimmt. Wenn man den Vers im Zusammenhang mit dem nächsten Vers liest, dann weiß man, wir werden das gleich sehen, dass der Himmel strahlend blau war. Kein Wölkchen war zu sehen, wie kann Elia das sagen? Ich höre es rauschen. Hat der Gute durch all den Stress der letzten Tage einen Tinnitus bekommen? Wohl eher nicht. Ich denke, er hat es wirklich rauschen gehört. Elia ist der Prophet des Herrn. Gott hat zu ihm gesprochen. Und der ist der Schöpfer. Wo ist das Problem? Wolken hin oder her, es wird regnen, bald schon, und Regen rauscht nun mal. Elia hört es prophetisch rauschen, was noch keiner sieht, steht für ihn schon fest, weil Gott es gesagt hat. Also gibt er die entsprechenden Anweisungen. Es wird ordentlich regnen, König. Sieh zu, dass du noch etwas zu essen bekommst. Herrlich, diese Gelassenheit des Glaubens. Da bleibt sogar noch Zeit, für den aufgescheuchten König zu sorgen. Hören wir, was mit ihm passiert. Verse 42 bis 46. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener: Steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete: Kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder: Geh, sieh noch einmal nach. Endlich, beim 7. Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia: Lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jezreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her, bis nach Jezreel. Gott hatte Elia es versprochen. Wir erinnern uns. Du bist mein Prediger, mein Prophet. Du wirst in meinem Auftrag die Dürrezeit ankündigen und es wird geschehen. Und du wirst das Ende dieser Zeit ankündigen und es wird regnen. Punkt. Wie konnte Elia so sicher sein? Woher wusste er so genau, was Gott vorhat? Da liegt doch für uns immer wieder das Problem. Wir wissen oft nicht, was der Wille Gottes ist. Wir erleben, dass Gott unser Gebet nicht erhört, weil wir nicht wirklich glauben. Wir erleben aber auch, dass Gott unser Gebet nicht erhört, weil wir unerhört beten, eben nicht nach seinem Willen. Bei Elia entdecken wir 5 Reaktionen, die deutlich machen, wie ernst er Gottes Verheißung nimmt. Und davon wollen wir lernen. Die erste Reaktion: Elia sucht die Stille auf und betet. Er zieht sich zurück. Weg von all dem Rummel geht er noch einmal auf den Gipfel des Karmel, wo er Gott so herrlich erlebt hat. Er geht in die Stille. Wie wichtig ist es für uns und unsere Beziehung zu Gott, dass wir einen solchen Ort haben. Charles Swindle schreibt: Ich bin überzeugt, dass einer der Gründe, warum wir so nachlässig im Gebet sind, der ist, dass wir noch immer keinen Ort ausgesucht und festgemacht haben, an dem wir uns mit Gott treffen, mit ihm reden und auf ihn hören wollen. Wir brauchen diesen Ort, um zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen ihn für unsere Seele, und vielleicht könnte der Film am Mittwochabend für dich eine gute Anregung sein, so einen War Room, so einen Gebetsraum, wo du mit Gott ganz eng verbunden bist, zu finden. Glaub mir, wenn wir Menschen begegnen wie Elia, Menschen des Glaubens, dann sind es Menschen, die gelernt haben, aus der Stille herauszuleben. Ihre Verbindung mit Gott ist intakt, ihre Seele ist gesund. Ich lasse eine Geschichte von einer Frau, die hat mich ungeheuer beeindruckt, und auch von ihr will ich lernen. Mary Slessor war eine junge, ledige Frau, die vor 100 Jahren Schottland verließ, um als Missionarin nach Afrika zu gehen. Sie ging in eine Gegend, in die niemand wollte. Es war zu schrecklich, zu heiß, zu gefährlich. Eines Abends nach einem besonders anstrengenden Tag schrieb sie in ihr Tagebuch: Ich stellte keine allzu hohen Ansprüche mehr an mein Bett. Aber während ich so auf einem Stapel schmutziger Bretter lag, die mit dem Abfall schmutziger Maishüllen bedeckt waren, umgeben von unzähligen Ratten und Insekten, drei Frauen und ein 3 Tage altes Baby neben mir und mehr als ein Dutzend Schafe und Ziegen draußen, wunderte ich mich nicht mehr darüber, dass ich kaum schlafen konnte. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche und ruhige Nacht. In meinem Herzen hatte ich eine durchaus gemütliche und ruhige Nacht. Das zeugt von der gesunden Seele, ein Herz, das es gelernt hat, auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen. Unser Herr Jesus hat sich im größten Betrieb zurückgezogen, in die Stille, um mit seinem Vater zu reden. Das hat er sich nicht nehmen lassen, das war einfach zu wichtig. Elia geht auf den Berg, um mit Gott allein zu sein. Hier sucht er seinen Herrn. Das ist seine erste Reaktion. Das zweite, Elia demütigt sich vor Gott. Wir lesen, er neigt sich zur Erde und hält seinen Kopf zwischen den Knien. Er sucht die Nähe zu seinem Gott. Wisst ihr, wir sind am verletzlichsten nach einem großen Sieg, und den hat Elia ja gerade erst erlebt, den großen Sieg. Ich war mit Andreas Herrmann im Gespräch, als wir hier diesen Heilungsgottesdienst hatten, bevor er wieder ging, hat er auch ähnliche Worte an uns gerichtet. Er sieht sich selbst als Prediger, als Evangelist, der einen Heilungsdienst tut, gerade dann am stärksten gefährdet, wenn er große Dinge erlebt hat mit Gott. Nach Erfolg und Auszeichnung sind wir nicht gerade auf Demut programmiert. Wir suchen das Lob der Leute, warten auf Anerkennung. Und zu keiner Zeit sind wir davor sicher, uns vielleicht Gottes Wirken auf die eigene Fahne zu schreiben. Elia hatte gerade seinen größten Sieg errungen. Er war rehabilitiert, er genoss beim Volk jetzt mehr Ansehen als der König. Von der Königin ganz zu schweigen, von der hört man im Moment überhaupt nichts mehr, aber das wird sich noch ändern. Wartet's nur ab, ihr müsst halt wiederkommen. Elia geht in die Stille und er beugt sein Haupt vor Gott. Paulus hat es so gemacht. Im Epheserbrief schreibt er in Kapitel 3, deshalb beug ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Petrus war das genauso wichtig, dass er schreibt in 1. Petrus 5, deshalb beugt euch in Demut unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Elia war wohl ein Held, ganz bestimmt, aber zu keiner Zeit war er ein arroganter, selbstsicherer Machtmensch. Er blieb in der unbedingten Abhängigkeit vor Gott. Er war ein demütiger Mensch. Eine dritte Reaktion, die uns bei diesem Mann Gottes auffällt, Elia handelt bewusst und konkret. Da gibt es eine klare Ansage an seinen Diener. Geh hinauf und schaue zum Meer. In einer schwachen Stunde hätten wir vielleicht da gesessen und mit diesem Diener Gebetsgemeinschaft gehabt und vielleicht gebetet, ach Herr, wir hätten uns ja so sehr über Regen gefreut, aber es soll wohl nicht sein. Lass uns die Dürre auch weiterhin mit Geduld ertragen. Wir werden jetzt nach Zarpat gehen und wieder bei der Pfannkuchenwitwe Quartier beziehen. Aber Elia hat eine ganz andere Einstellung, weil Gott zu ihm geredet hat und er sich darauf voll verlassen hat. Und daran konnte auch der blaue Himmel, der im Augenblick noch war, nichts ändern. Bevor jetzt irgendjemand hier im Raum falsche Schlüsse zieht, noch einmal. Gott hat zu Elia geredet. Elia kannte den Willen Gottes. Er war ein Mann der Stille. Es ist in unserer Zeit und unter uns so unruhigen Menschen ein riesiges Problem, dass wir oft gar nicht wissen, was Gott will. Und dann ganz schnell auf alles Mögliche hören, bloß eben nicht ihn. Und wie wichtig ist die Zeit mit ihm, das Hören auf ihn in unserem Alltag. Und auch heute, wir haben einen Gott, der uns versorgt, der auf unserer Seite ist, auch wenn wir im Detail nicht immer seinen Willen kennen. Deshalb, wenn wir beten, lasst uns konkret beten, konkret werden. Wenn du eine Anstellung brauchst als Verkäuferin, dann bitte Gott darum. Wenn du 587 Euro für die Reparatur deines Autos brauchst, dann bitte Gott darum. Wenn du dir eine Frau fürs Leben wünschst, weiß nicht, wer da alles da ist, dann bitte Gott darum. Und bitte ihn gleichzeitig darum, dass du sie auch erkennst und sie nicht über deine Fantasien verpasst. Wenn du mit Neid und Eifersucht Probleme hast, dann bitte Gott um Veränderung deines Herzens. Werde konkret, ganz bestimmt. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dir alle deine Wünsche erfüllt, aber wenn wir konkret beten, wird er auch konkret antworten. Und wenn wir in seinem Willen beten, wird er geben, was wir bitten. Das war die dritte Reaktion in Elias Gebet. Nun die vierte. Elia war äußerst hartnäckig im Gebet. Der Himmel ist blau, aber es wird regnen, das ist sonnenklar. Der Diener kommt zurück und sagt, Chef, keine Wolke in Sicht. Das scheint Elia nicht sonderlich zu berühren. Er schickt ihn noch 6 Mal los und endlich, beim 7. Mal, schreit der Diener, ich sehe eine Wolke. Hört es nochmal an. Endlich, beim 7. Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Hartnäckig. Gott hat es gesagt, es regnet. Was interessiert mich der blaue Himmel? Er ist der Schöpfer. Wo liegt das Problem? Gott kann. Und Gottes Timing ist nicht unbedingt das unsere. Wir wünschen uns das ja immer gleich, ne? Er liebt es, wenn wir 7 Mal hingehen. Vielleicht sogar 70 Mal. George Müller, der Waisenhausvater von Bristol, hat für einen Mann 43 Jahre gebetet. 43 Jahre. Der Mann ist erst zum Glauben gekommen, als Müller schon tot war. Aber er war zu Lebzeiten immer davon überzeugt, dass dieser Mann sich eines Tages zu Jesus bekehrt. Das ist ein Ding, ne? Hartnäckig sein. Es kann richtig lange dauern und Gott allein weiß warum. Geht es euch manchmal so wie mir, dass mich das nervt? Ich bete am liebsten, Herr, schenkt mir bitte Geduld, aber am besten gleich. Elia glaubte Gott. Also lässt er seinen Diener 7 Mal laufen, ohne dabei unruhig zu werden. Da gibt es Lieder, die uns darauf hinweisen, zu seiner Zeit, macht er alles wunderbar zu seiner Zeit. Noch eine fünfte, letzte Reaktion auf das Verhalten des Elias sollten wir uns als Vorbild nehmen. Elia erwartet alles. Hartnäckig hält er an der Verheißung fest und als die Wolke kommt, wohlgemerkt nicht größer als eine Hand, handelt er so, als wäre der Himmel schwarz und Donnergrollen ganz nahe. Er sagt zu seinem Diener, lauf schnell zu Ahab. Und sag ihm, lass sofort anspannen und fahre nach Haus, sonst wirst du vom Regen überrascht. Nur eine kleine Wolke aber für Elia Grund genug, Ahab auf die Reise zu schicken. Los geht's. Regenreifen drauf und dann ab durch die Mitte, bevor der Regen die schlammigen Straßen unpassierbar macht. Tatsächlich wenig später ist der Himmel dunkel und es fängt an zu kübeln, zu regnen. Die Schleusen des Himmels waren geöffnet. Elia ist begeistert, jetzt bricht's aus ihm heraus. Gottes Kraft kommt über ihn. Wir lesen, da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jezreel. Marathon war später, 490 vor Christus. Elia ist früher, 750 vor Christus. Er spurtet über die weite Ebene vom Karmel nach Jezreel. Ahab muss nicht schlecht gestaunt haben über diesen aus seiner Sicht verrückten Propheten. Was war das bloß für ein Kerl, dieser Elia? Ein Held, ein Glaubensheld, ein geistlicher und geistlicher Riese? Ich muss euch noch eine Stelle lesen, damit wir alles sehen, was das mit uns heute zu tun hat. Jakobusbrief im Neuen Testament, Kapitel 5. Dort steht in den Versen 16 bis 18, denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrbar glaubt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Und doch erreichte er durch sein Gebet, dass es 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder seine Früchte. Wir lesen das von Elia. 1. Könige 18 und denken vielleicht, naja, das war halt der Elia. Aber das war nicht der Uli, das war nicht der Michael, Das war nicht die Ulrike, das war nicht die Miriam, nicht der Paul. Aber was schreibt denn Jakobus in seinem Brief? Er schreibt nicht, Elia war ein großer Mann. Er schreibt auch nicht, Elia war ein mächtiger Prophet des Herrn. Er schreibt auch nicht, Elia war ein Mensch, der unglaubliche Wunder tat. Nein, Jakobus schreibt, getrieben vom Heiligen Geist, Elia war ein Mensch wie wir. Er hatte Fehler, er hatte Schwächen und Zweifel und er hatte eine ganz schwere Erfahrung noch vor sich. Darüber predige ich dann demnächst wieder. Elia hatte Mut, ohne Zweifel. Und Elia hat Gott geglaubt, aufs Wort geglaubt. Und darin ist er uns Vorbild und Herausforderung, aber er war ein Mensch wie wir. Hast du mal drüber nachgedacht, was aus deinem Leben werden könnte, wenn du Gott wirklich Herr sein lässt, wie Elia? Ich wünsche uns das. Wenn du irgendwo in deinem Leben schon lange feststeckst, hier die Gottesdienste genießen kannst, aber zu Hause ganz geheim Schuld und Sünde dich bestimmen, du nicht klarkommst, dann komm doch und bring dein Leben in Ordnung. Glaube Gott, Elia war ein Mensch wie wir. Aber er hat Gott vertraut und Regen fällt auf dürres Land. Vielleicht ist dein Leben auch solch dürres Land. Und dann lass es zu. Dann lass es zu, dass der Heilige Geist dich erfrischt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du deine Verheißungen wahr machst. Und dass das gilt damals bei Elia wie heute in unserer Zeit. Und danke, dass du unser Herz suchst, wie wir es heute schon gehört haben. Dass wir es dir ganz geben. Und dass wir dir auch die Bereiche unseres Lebens geben, wo wir doch noch so ein Geheimregiment führen. Dass wir dir doch vertrauen lernen, dass du auch diese Bereiche erfüllen kannst und schön machst und heilst. Hilf, dass wir heute ganz neu im Glauben dir folgen und diese Schritte tun und hartnäckig dranbleiben an dir. Danke, dass du Regen bereithältst, der wieder fällt. Danke für dein Reden, danke für dein Wirken in unserem Leben. Du bist so gut, Vater. Amen.